Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Ja, herzlich willkommen. Heute heißt David Safir bei mir. Ich grüße dich.
Ja, ich grüße dich zurück. Hallo.
Danke. David Safir ist sicherlich vielen von euch ein Begriff. Also er hat unglaublich viele Bücher verkauft. Die meisten kennen vielleicht noch Mises Karma, Jesus liebt dich oder auch jetzt der ganz aktuell die Merkel-Komödie, Miss Merkel. Das ist ja ein bisschen so diese Miss Marple-Variante mit Merkel, deren Mobs ja klar Putin heißt. Wurde ja, glaube ich, auch gerade verfilmt. Ne? Es lief gerade kurz.
Genau, also mit Katharina Thalbach verfilmt.
Ja, wunderbar.
Ganz bezaubernd. Die Kathi ist ganz klar. Schön, sie kennengelernt zu haben und sie kennen zu dürfen.
Ja. Ja, und wir beide kennen uns ja auch schon eine Zeit lang und jetzt hast du vor kurzem ein ganz persönliches Buch veröffentlicht. Ja, also im Grunde deine Familiengeschichte. Das ist jetzt nicht ganz keine Komödie. Der Klappentext oder der Verlag nennt es einen dramatisch und zärtlichen Roman. Ich persönlich habe schon ganz viel Humor da drin gespürt. Also ich finde,
wir hängen.
Trotz der Schwere der Ereignisse hast du es dem Leser eigentlich leicht gemacht, oder? Also du hast so viel Leichtigkeit und Humor reingebürstet, dass ich weiß es nicht.
Ja. So ein Leben ist ja auch teilweise auch lustig und es hat sehr, sehr viele Schattenseiten gehabt, das Leben meiner Eltern und sehr, sehr viele dunkle Krisen, aber es war ja nicht nur triste, das ist das eine und natürlich machst du dem Leser immer leicht, weil ich schreibe ja nicht Bücher für mich, das ist jetzt ein Buch, wo es darum geht, der Autor macht seine Therapie, es geht darum, dem Leser eine Geschichte zu erzählen, für den Leser etwas zu schreiben.
Ja, und es ganz konkret ist es die Geschichte deiner Eltern und das ist die Geschichte einer deutschen Mutter und eines jüdischen Vaters und ja, also du beginnst es gleich mit einer sehr humorigen Szene, nämlich eigentlich klingt sie nicht humorisch, es ist nämlich die Beerdigung deines Vaters, weil du aber schreibst, deine Mutter leicht angetrunken, sagt zu dir sehr laut, dass der Rabbiner es hören muss, schmeiß ihn doch gleich ins Grab hinterher, den Rabbi.
Naja, erstmal ist es genau das, was passiert ist.
Ja.
Ne? Also nur, dass du gesagt hast, leicht betrunken, also meine Mutter ist sehr betrunken. Also wollte den Rabbiner, hat mich gefragt, soll ich ihn ins Grab schubsen?
Ja.
Und natürlich ist dieser Blick dann eben auf die Absurdität und die Tragik, die ja auch in dieser Szene sind, also es liegt ja alles zusammen da halt. Entsprechend nehme ich das dann halt auf und also meine Mutter ist keine Jüdin gewesen, mein Vater ist Jude gewesen. Ich bin später dann mit 10 zum Judentum konvertiert auf seinem Wunsch, also als Kind.
Ja.
Und also ja klar, also jüdischen Einfluss auf den Humor oder auf meinen Humor, den gibt es und der ist ganz stark. Vielleicht ist das dann eben mein Blick auf die Welt, dass ich dann sage, okay, das ist so passiert.
Ja.
Die Beerdigung, so fange ich den Roman erstmal an, weil das gleich schon mal einen Ton setzt und ich gleich schon mal zeigen kann, was auch alles Dramatisches passiert ist und welche Fragen ich mir stelle über das Leben meiner Eltern, bevor ich dann zurückgehe ins Jahr 1937.
Genau, und es beginnt also relativ, also man taucht erstmal ein in das Leben Wiens, in das lustvolle und Leben Wiens und auch man spürt richtig sozusagen eigentlich den Lebenslust und dann kommt aber relativ schnell halt sozusagen auch mit dem Einmarsch oder beziehungsweise dem Anschluss und diesem Präsenzmarsch Hitlers der Schrecken und sozusagen dann die offizielle Erlaubnis auch der Mitbürger, die jüdischen Mitbürgerinnen und Bürgerinnen zu schikanieren und dann sehr schnell die Deportation, also die schweren, was für diese Zeit quasi ja fast unausweichlichen Schicksale. Du hast selber, glaube ich, an einer Stelle geschrieben, 41 Familienmitglieder haben den Holocaust nicht überlebt, sondern nur dein Vater Yoshi und seine Schwester, glaube ich, wenn ich mich
erinnere. Ja, genau.
Und das hat natürlich diese wahnsinnige Wucht. Ich wollte dich mal fragen, du hast es jetzt selber gesagt, du bist mit 10 konvertiert. Wie stark ist dein Leben denn eigentlich jüdisch geprägt? Also sagen wir mal, feierst du, also ist irgendwie der Schabbat für dich wichtig oder feiert ihr Weihnachten, also den quasi das christliche Weihnachten oder?
Also ich bin gar nicht religiös. Ich bin quasi damals, man ist Kind, der Vater sagt, das machen wir, also habe ich gemacht, keine Fragen gestellt, bin später mit ihm auch immer in die Synagoge gegangen, habe aber nie einen Bezug zu der Religion gefunden. Also es hat zwei Gründe. Also der erste ist relativ simpel. Also was lässt jemanden, auch ein Christ irgendwie weiter in der Kirche halt bleiben, wenn er seine Konfirmation gemacht hat? Entweder, dass man viele gleichaltrige Freunde hat oder dass der Pastor vielleicht etwas bedeutet, also dass man da etwas findet. Du musst dir vorstellen, der Gottesdienst ist auf Hebräisch gewesen. Ich habe kein Wort verstanden, weil ich kein Hebräisch kann und das auch nicht gut mit als Teenager dann ja auch nicht lernen wollte. Mhm. Und die Bremer jüdische Gemeinde war damals, waren es ungefähr 110 Menschen, von denen gab es noch zwei in meinem Alter.
Ja.
Das war jetzt auch nicht gerade der Ort, um Gemeinschaften zu bilden.
Ja.
Das andere ist, beschreibe ich auch in dem Roman. Ich habe dann als Zwölfjähriger mal den Rabbiner gefragt, weil das ist der Punkt, über den ich immer nicht hinkomme, wenn es um Gott geht, dass ich den Rabbiner gefragt habe, wenn es einen Gott gibt, warum hat er denn nichts gegen den Holocaust getan?
Ja.
Und der hatte dann nur mich böse angeguckt und hat gesagt, woher willst du denn wissen, dass er nichts getan hat? Und das hat mich damals schon nicht überzeugt. Und ich komme selbst als Mensch sozusagen meinem Gottesglauben, selbst wenn ich möchte an Gott glauben, aber ich komme nie über diesen Punkt hinweg. Entweder ist Gott nicht allmächtig oder er ist nicht gütig, dass er das nicht verhindert hat. Und ja, ich weiß, es gibt ganz viele Erklärungen. Der Gott hat dem Menschen den freien Willen gegeben. Aber dennoch, also es hat mich alles nicht überzeugt.
Ja, also wenn wir da vielleicht mal kurz darauf verweilen wollen, es gibt ja sozusagen auch viele sozusagen, also gegen die Annahme eines allmächtigen Gottes gibt es ja viele dieser Paradoxien, also die man sozusagen auch einbringen kann, wie du zu Recht sagst, warum hat er nichts dagegen getan, dass wir uns so entmenschlicht haben, oder es gibt ja auch zum Beispiel diese Denksportfrage, wenn Gott allmächtig ist, kann er einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht heben kann? Ja. Spätestens da merkt man eigentlich.
Ja, also man kommt mit dem Gedanken nicht weiter und weiß, es gibt ganz viele Erklärungen und wenn er allmächtig ist, dann warum lässt er das dann zu? Und also die beliebteste Erklärung nochmal ist ja, der Mensch hat, Gott hat dem Menschen den freien Willen gegeben. Ja. Aber dennoch, also ich meine, es gibt dann, wenn man sich mit dem Holocaust da beschäftigt, es gibt dann auch Rabbiner, die natürlich im Konzentrationslager den Glauben verloren haben und nicht mehr an Gott geglaubt haben. Mhm. In diesem, Elend ist ja fast ein nettes Wort. Mhm. Und also in dieser Hölle. Ja. Und ich glaube, ja, das ist für mich sozusagen etwas, so geprägt hat es mich natürlich in dem Sinne, dass es Familiengeschichte ist und auch geprägt natürlich auch in solchen Sachen wie transgenerationalen Trauma und so weiter und so fort. Also ich bin ja quasi erste Generation nach dem Holocaust-Überlebenden und da kriegt man ja schon einiges mit und das ist...
Ja.
Normal und das beschäftigt und prägt mich natürlich auch.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, das wollte ich dich ohnehin fragen. Beim Lesen des Buches habe ich mich gefragt, du kannst die Geschichten ja unmöglich alle sozusagen so von deinen Eltern erfahren haben. Oder hast du? Oder hast du sie einfach sozusagen ausgeschmückt? Also wie wenn man einen Dokumentarfilm sieht, der sozusagen möglicherweise wahrheitlich, aber dann doch sozusagen ja, inhaltlich verlängert wurde. Oder hast du es im Grunde so erzählt bekommen und hast es einfach auch nur dialogisiert und in Szenen übertragen?
Also es ist ein Roman, ja, aus diesem Grunde, weil man ja nicht alles weiß. Also selbst, also ich fange jetzt mal ganz klein an. Also du weißt vielleicht, wir haben deine Eltern dir erzählt, wie sie sich kennengelernt haben, aber du weißt auch nicht genau, an welchem Tag das ist, was die genau da gesagt haben, welche Worte sie benutzt haben, was sie genau empfunden haben, etc. Also kann es alleine schon deswegen nur ein Roman sein, weil schon das, selbst wenn ich alles weiß, ich das nur imaginieren kann. Nun weiß ich aber auch nicht alles. Ich weiß Dinge, die mein Vater mir erzählt hat, die meine Mutter mir erzählt hat, die Verwandte erzählt haben, also die Tante zum Beispiel, also die Schwester von meinem Vater.
Ja, ja.
So. Das sind wenige Sachen, die man dann weiß. Dann habe ich angefangen zu recherchieren. Also ich weiß, dass mein Vater eben aus Wien geflohen ist nach Palästina und auch im Flüchtlingsboot und die letzten Kilometer an Land geschwommen ist und so. Also fange ich an zu recherchieren, wie sind denn die Menschen damals aus Wien dahin geflohen? Wie ist denn die Route gewesen? Aus welchen Gründen hätten sie denn an Land schwimmen müssen und wären nicht in der Nacht angelandet etc.? So, das heißt, ich nehme mir die Informationen zusammen und nehme die wahrscheinlichste Version.
Ja.
Also die dann eine Annäherung an die Wirklichkeit nur sagen kann. Nun, wo es um emotionale Wahrheit geht, also dass ich denke, okay, dann habe ich das Glück, dass ich ja diese beiden Menschen auch kenne.
Ja.
Und mir ja schon vorstellen kann, ich habe ja jahrzehntelang mit denen zusammengelebt, mir schon vorstellen kann, wie sie wohl früher waren und wie sie damals wohl gedacht hätten und empfunden hätten. Das heißt, das probiere ich dann möglichst wahrhaftig ihnen dann in diese Szenen zu bringen. Aber natürlich ist es ein Roman, es kann keine Dokumentation sein. Und das ist letztendlich selbst jedes Sachbuch ist keine Dokumentation mit
solchen Sachen. Ja, ja. Ja, ja, stimmt. Nein, nein, ich wollte dir ja auch nicht da auf den Zahn fühlen. Das hatte mich
Ich erkläre den Prozess.
Halt. Ja,
richtig. Die Regel ist sozusagen, emotional wahr zu sein, die für den Leser es so aufzubereiten, dass man mit den Menschen mitgehen kann, empfindet, was sie empfinden haben und miterleben kann, was sie entweder erlebt haben oder höchstwahrscheinlich erlebt haben, so wie ich das jetzt eben erzählt habe, mit diesem Prozess von dieser Flucht.
Ja, ich möchte jetzt mal zu dem Teil zurückkommen, zu dem Nachkriegsteil. Und zwar zu dem Aspekt zurück ins Land der Täter. Das ist ja etwas, was viele jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger ja danach als sehr schwierig empfanden. Und wenige sind ja auch zurückgekehrt, auch aus Misstrauen. Und du beschreibst es ja auch so, dass dein Vater Joschi auch, jeden quasi im Zug anschaut und denkt, der ist so akkurat gescheitert, der hätte einen guten Aufseher abgegeben oder die Dame war vielleicht da in der Verwaltung und hat die Listen geschrieben. Also die Vermutung hinter jedem auch einen Täter zu sehen, schürt ja auch unglaublich viel Angst. Und ich weiß es nicht, ob man sich das heute noch vorstellen kann, aber es muss unglaublich viel Mut gewesen sein, ins Land der Täter zurückzukehren.
Ja, für meinen Vater ist es ja nochmal spezieller gewesen. Also dieser Roman ist ja auch eine große Liebesgeschichte.
Ja, genau.
Mein Vater ist ja nicht zurückgekehrt in seine Heimat Wien. Also wie viele,
richtig.
Also er hat ja nicht angeknüpft, sondern er hat eine 21 Jahre jüngere Frau kennengelernt, meine Mutter. Er hat sich in sie verliebt.
Ja.
Und hat dann gesagt, ich kann mit dieser Frau nicht nach Israel gehen. Ich kann nicht mit einer jungen Deutschen und ihrem, also meine Mutter war damals, wie ich ja eben schon gesagt habe, Witwe und alleinerziehende Mutter, mit einer jungen Deutschen und ihrer Tochter nach Israel gehen, so kurz nach dem Holocaust. Das würde sie, das würde sie nicht ertragen. Ne? Yeah. Also habe ich nur die Wahl, zu ihr nach Bremen zu gehen, wenn ich mit ihr zusammenleben möchte. Also er hat, weil er sie so geliebt hat, dieses überhaupt nur eingegangen. Also nicht, weil er gesagt hat, nein, ich möchte wieder in meine alte Heimat zurückkehren. Das wäre ja Wien gewesen.
Ja, das ist richtig, ja.
Und das ist sozusagen das Große, dass diese beiden Menschen in diesem Roman, das sind eben zwei Menschen, die aus Liebe unheimlich viel getan haben füreinander, auch viel geopfert haben, sehr, sehr ungewöhnlich sind. Also das, was mein Vater gemacht hat, das hat sicherlich zurückzugehen kaum jemand gemacht, dass eine junge deutsche Witwe in den 60er Jahren sagt, diesen 21 Jahre älteren Juden, der kein Geld hat und nichts darstellt, der plötzlich nur mit einem Anzug und einer Reiseschreibmaschine bei ihr vor der Tür steht und sagt, ich möchte mit dir zusammenleben, sagt, ja, das ist eine gute Idee, mit dem möchte ich auch zusammenleben. Also auch die eine ganz ungewöhnliche Kraft halt hat. Und das ist das Ungewöhnliche an diesen beiden, dass sie aus dieser Liebe dem Schicksal eben was abgerungen haben, also sich vom Schicksal nicht haben unterkriegen lassen zu dieser Zeit.
Ja, das stimmt und das ist ja auch eine schöne Szene. Ich nehme an, den Ratskeller gab es wirklich, ne, wo die erste Verabredung...
Den gibt es immer noch.
Ja. Den gibt es immer noch, ja. Wo die erste Verabredung platzt, sie versetzt ihn und wütend kommt er am nächsten Tag also sozusagen zurück und sie will sich fast schon verstecken, dann stellt sie sich ihm und dann bewundert er sozusagen auch ihre Stärke und ihren Widerstandswillen und dann bewundert sie seine Spontanität, seine Großzügigkeit, seine Welt gewandt hat und seine Galanz, also er ist ja offensichtlich auch ein, er weiß ja auch, wie man mit Frauen umgeht.
Der war ein Ladies Man, ja.
Er war ein Ladies Man.
Lou und ein Ladies Man und und das nicht zu knapp, hatte sehr viel Charme.
Ja, genau. Und dann verfällt sie diesem Charme auch und da gibt es ja diesen schönen Satz, dann heißt sie am Ende des Abends, wo es schon so ein bisschen gebrickelt hat, sagt sie sich so, sie geht hoch und weiß nicht, ob sie sich wünschen soll, dass sie ihn wieder sieht oder nie wieder sieht. Also sie ist sich der Gefahr schon bewusst und dann, nun ja, ist ja alles sozusagen auch gut gegangen. Schließlich verdankst du ja auch den beiden dein Leben. Und ja, und wie schön, dass du ihn in dieses Denkmal setzt. Ganz wunderbar, du schreibst ja ganz am Ende diesen schönen Satz, ich glaube, das darf man jetzt schon sagen, oder?
Wenn natürlich.
Das Buch lesen wollen. Solange man an jemanden denkt, ist er nicht ganz tot. Und ich denke jeden Tag an meine Eltern.
Ja, das tue ich.
Das tust du immer noch, ja? Das ist, also ich habe, ja.
Und, also es waren zwei Menschen, die sich aufrichtig bemüht haben. Die oft gescheitert sind, auch an Schicksal. Aber es, also aufrichtig bemüht. Also ich kann denen nicht böse sein, auch wenn viele Sachen nicht so gut gelaufen sind, sondern sie haben alles gegeben und das reicht manchmal eben nicht.
Ja.
Im Leben, in gewissen Situationen, das Schicksal ist ja auch groß und die schlimmen Sachen, die sie halt erleben. Aber sie haben sich eben aufrichtig bemüht, diesem Leben was abzutrotzen, dieses Leben zu leben und in diesem Leben auch Liebe zu empfinden und zu geben. Und das ist schon beeindruckend.
Ja, genau. Und vor allen Dingen in so einer Nachkriegszeit, wir sprachen über das Misstrauen, das man zwangsläufig natürlich haben musste als Jude gegenüber Deutschen. Und trotzdem haben die sich verliebt und haben diese Brücke geschlagen, also die Liebe. Insofern ist ja wirklich also auch eine ganz große, zärtliche Liebesgeschichte vor dem Hintergrund dieses Schreckens. Ich will noch mal kurz zu dem Punkt zurück ins Land der Täter. Da gibt es so ungefähr in der Mitte des Buches eine Passage, Rosie und Charlie. Da ist Yoshi erst ganz entsetzt, dass sie also zurückgehen nach Deutschland ziehen. Also und nicht wenigen heißt es dort, galten Juden, die zurückzogen nach Deutschland, als Verräter. Und dennoch gibt es dann so einen Dialog, und da heißt es dann, das wird nie wieder geschehen, und Joschi schüttelte den Kopf. Und glaubst du auch, das ist etwas, was eine Singularität ist, der Holocaust in der Geschichte, oder glaubst du, das könnte sich auch wiederholen? Vielleicht nicht in dieser Form, aber in anderer Form.
Ja, also Genozide gibt es ja sowieso auf der ganzen Welt.
Ja.
Und ich bin also da jederzeit von überzeugt, dass sich die Dinge wiederholen können.
Hm.
Das ist einfach so. Alles andere wäre ja auch verrückt nachzudenken. Also wir sehen ja, was in der Welt los ist. Wir
ja.
Sehen, wie Kriege beginnen,
mhm.
wo Menschen vorher gedacht haben, das kann doch gar nicht sein. In der ganzen Welt Sachen passieren, ob das jetzt die Rohingya sind und so weiter und so fort, die industrielle Massentötung.
Ja.
In dem Sinne ist tatsächlich singulär, also das muss man dann schon sagen, also wie der Holocaust abgelaufen ist,
ja.
was da passiert ist, das ist singulär. Das gab es danach in der Form nicht wieder, aber natürlich ist es denkbar, dass wieder Menschen auf sowas kommen, die sagen, diese Minderheit wollen wir umbringen. Wie gesagt, das passiert ja auch in der Welt, und dass man dann plötzlich wieder anfängt, da einen industriellen Komplex draus zu machen. Das ist immer möglich, und deswegen halte ich es nicht für ausgeschlossen.
Ja, es ist ja leider auch so, es ist leider ja auch, sagen wir mal, die politische Raison der Demagogen, immer sozusagen möglichst ein Feindbild zu bauen, auf das Feindbild alles zu projizieren und dann diesen
die Entmenschlichung, ja, die Entmenschlichung ja. des anderen,
ja.
die das ja alles erst möglich macht, also sozusagen die anderen nicht mehr zum Menschen zu erklären, also zu sagen, okay, die rhetorische Form der normalen Bürger. Was ist ein normaler Bürger? Das bedeutet, ja. die anderen sind anormale Bürger. sind das überhaupt noch Bürger? Die sind doch anormal. Sind das mehr, so, also ich meine, das ist wirklich so eine fließende rhetorische Runterrutsche ins Menschen zu inhumanisieren. Und in dem Augenblick, wo die anderen enthumanisiert sind, dann ja, das ist ja auch nicht anders als Ungeziefer zu töten. Also so mental. Und klar, also die Rhetorik beginnt in ganz harmlosen Sachen, aber gibt es natürlich auch schon schärfer, und in Deutschland ja auch, klar.
Genau, und die Ungeziefer-Rhetorik stammt ja auch von den Nazis, beziehungsweise in dem Propaganda-Film Jud Süß zum Beispiel,
wurde
es ja auch mit Ratten und so weiter zusammengeschnitten. Also wollen wir gar nicht dahin zurück. Ich wollte eigentlich sozusagen versuchen, den Bogen in die politische Landschaft der heutigen Zeit zu spannen. Wir sehen ja durchaus in vielen liberalen Demokratien auch einen Rechtsruck, den eigentlich als sehr offen skandinavischen Ländern, Schweden, Dänemark, auch als liberal bekannte Demokratie in Holland, in Italien, Meloni als Postfaschistin. Es scheint ja gerade so eine Zeit zu sein, dass es auch so eine Renaissance gibt, oder vielleicht die Abgrenzung nicht, also für rechtes Gedankengut, und die Abgrenzung vielleicht nicht mehr so ganz astrein ist für die Demokratie. Macht dir das Sorgen? Betrachtest du das auch so, oder hast du das Gefühl, wir sind in einer Welt, in der vielleicht der Schrecken des Holocaust nicht mehr nachhallt?
Naja, also wir gucken ja dahin, und natürlich sehen wir, also überall in Europa oder auch in Amerika, ja. wo Demokratien sozusagen da unter der Attacke halt sind, wo es ja auch darum geht, andere Personen zu entmenschlichen, wo sozusagen die Unsicherheit der Menschen, die durch vielerlei Hinsicht dann halt kommen, Pandemie, Klima, Globalisierung, alles mögliche, diffuse Ängste etc. pp. Dann kommt das Angebot, sehr simpel gesagt, das psychologische Angebot, du bist sowieso großartig, weil du zu unserer Gruppe gehörst,
ja.
zu den echten Amerikanern,
ja.
zu Deutschen zu den normalen Bürgern weiß der Geier was. Ne? Mhm. Also gibt es ja auch in anderen, gibt es auch in Afrika immer diese Rhetorik, und dadurch bist du ja schon mal besser als die anderen.
Ja.
So, das heißt sozusagen, egal was in deinem Leben ist, du bist schon mal prima und die anderen sind alle Kacke. Mhm. So, und dieses Gefühl gibt den Menschen schon mal eine Aufwertung. Das ist schon mal ein Angebot zur statt der Problemlösung. Mhm. Wir sind ja Schwierigkeiten in dieser Welt, für die es eine schlechte und etwas weniger schlechte Lösung gibt. Mhm. Jetzt über Klima reden, über die Flüchtlingsproblematik etc.
Ja.
Da gibt es ja keine guten Lösungen oder ideale Lösungen oder auch schwierig, praktikable Lösungen zu finden, etc. Und wenn man bei denen dann das Angebot macht, ach, weißt du was, das ist sowieso alles, wir sind super, wir sind die Deutschen, die Probleme gibt es alles nicht, das ist eine Erfindung, also Corona gibt es nicht, Klimawandel gibt es nicht, wobei Klimawandel übrigens ja auch schon noch sowieso schon ein freundlicher Begriff ist, auch schon irgendwie politisch hygienisiert ist.
Yeah.
Das ist das einfachere Angebot, und das Angebot verfängt und wird natürlich dann nochmal transportiert. Sehr, ganz billige Kapitalismuskritik, wer verdient damit richtig Geld?
Ja.
Facebook, Instagram, Twitter, alles Firmen, die damit Geld verdienen, dass diese negativen Gefühle sich ausbreiten, Verschwörungstheorien sich ausbreiten, all etwas. Damit verdienen ja auch Leute Geld, deswegen gibt es das. Wir sind damit Machtinteressen verbunden. Klar, dass ein Donald Trump super ist für Multimilliardäre, die dann halt Geschäfte machen. Klar, dass ein Putin eine andere Regierung in den USA haben will, dann ist es einfach am Ukraine-Krieg und so weiter. Und
ja,
so.
Das stimmt.
Das heißt, es sind überall Interessen dahinter, die mit den negativen Gefühlen der Menschen ja auch Geld verdienen und davon profitieren. Und dann hast du halt die ganzen populistischen Parteien, die davon dann eben das ausnutzen, profitieren, teilweise Hand in Hand dann eben auch arbeiten mit den Leuten, die von woanders dann halt damit kommen. Also
Ja, und auch genau, also da gibt es die finanziellen Profiteure, von denen du einige nanntest, sondern auch, was du eingangs sagtest, die psychologischen Effekte. Deswegen sind ja ganz besonders oft auch die Abgehängten in der Gesellschaft, die nicht mehr integriert sind oder die Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden oder aus sonstigen Gründen sich abgehängt fühlen, die natürlich für solche Parolen leicht zu haben sind. Wenn man schon qua der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, beispielsweise einer Nationalität, wie du eben ausgeführt hast, schon sein Stolz, ja auch ein sehr interessanter Begriff in diesem Zusammenhang, aufbauscht, dann ist es natürlich etwas, was gerade dort verhaftet. Es gibt ja sozusagen auch eine Theorie, dass es Trollfabriken gibt und andere Bestrebungen im Internet, auch Verschwörungstheorien, die gerade durch die Verunsicherung von Menschen, indem man ihnen alternative Theorien oder Erzählungen vorsetzt, die gar nicht unbedingt wahr sein müssen, aber sie dadurch so verunsichert in ihrem Glauben, dass man dadurch auch die Demokratie oder den Glauben an die Demokratie unheimlich stark unterminiert. Glaubst du?
Ja, also es ist ja sozusagen, das ist ja schon etwas, Steve Bannon, der ja erst Trump beraten hat und eine rhetorische Ikone da der Rechten ist, der hat das ja auch gesagt. Also sozusagen, das ist ja die Strategie. Feind ist da jetzt erstmal die Presse, und natürlich, wenn man die, also wie hat er das gesagt, wir fluten die mit Scheiße zu. Weil da geht es nicht darum unbedingt, das wird jetzt hier alles geglaubt, aber dadurch wird das andere nicht geglaubt. Und es ist einfach Lügen zu posten etc., als sozusagen dann halt irgendwelche Sachen zu recherchieren. Ne? Also die Kosten, eine Verschwörungstheorie zu produzieren, sind gleich null. Die Kosten, eine Recherche zu produzieren, sagen wir mal, über die keine Ahnung, sag mal, die Steuerpraktiken von deutschen Konzernen, bist du ganz schön unterwegs. Ne?
Ja.
Oder eine Wirecard-Recherche kostet halt viel.
Ja.
Also das heißt, das ist eine klare Strategie und es reicht ja schon, das gegeneinander zu stellen. Also wie hatte das die Kellyanne Conway gesagt, alternative Fakten.
Ja.
Also so, das ist einfach, also das ist genau das. Also die meinen das ja wirklich. Also es gibt die Fakten und da stellen wir alternative Fakten dagegen. Und dann sagen wir den Leuten, das ist doch irgendwie beides gleichwertig. Und dadurch, dass dann beides gleichwertig ist, ist beides nichts.
Ja.
Und schon ist gut. Also sozusagen aus deren Perspektive. Also das ist ganz klar. Und da sind dann natürlich die sozialen bei asozialen Medien, wie man das auch immer nennen möchte, natürlich eine wunderbare Schleuder dafür. Und dann gibt es, benutzen diese Verschwörungstheorien ja auch sehr geschickt ein Belohnungssystem. Also je tiefer du in die Materie kommst, wieder was begriffen und hier und schau nochmal da und ach, da sind die da hinten. Umgekehrt, der Kick muss immer größer werden, ne? Also es muss immer irrer werden. Hollywood-Motive, also die berühmten Reptilien, ne? Das sind Science-Fiction-Filme der 50er Jahre, da alles außerirdische Körperwasser kommen. Ne? Das ist, wird alles benutzt, das sind alles Techniken. Darauf springt der Mensch ja an. Also ich meine, Otto Normalbürger mag ja den Thrill, den ihn ein Krimi oder vielleicht auch ein Horrorfilm gibt. Da weiß er, dass es Fiktion ist, aber der Thrill ist der gleiche, wenn er sowas liest.
Ja.
Und dann kannst du davon auch reingesogen werden und dir dann selbst das Gehirn waschen, indem du das den ganzen Tag dann halt liest, anhörst. Ja auch, da werden Belohnungsrezeptoren, das ist ja auch clever, da werden ja ganz ureigene Dinge befriedigt, wie so eine Verschwörungstheorie dann nachher halt auch funktioniert. Und wie gesagt, da gibt es das sind Hollywood-Motive, das ist eben das und das Einzige, was einfach fehlt, ist, dass da nicht steht, ich habe mir hier gerade einen Horrorfilm oder einen Krimi angeguckt oder irgendwie sowas, sondern, das ist alles echt.
Das ist die echte Wahrheit, was die Systemmedien mir vorenthalten.
Ja, und das sind die alternativen Fakten. Ne?
Ja.
Das geht dann halt hin bis zu den Echsen, People, die Kinder opfern und dazu höchstwahrscheinlich noch eine Wärmepumpe laufen lassen.
aber jetzt machen wir uns drüber lustig. Aber
das ist eine Gefahr. Also ich mache ich wollte es ein bisschen auflockern mit der Wärmepumpe.
Nee, schon klar.
Aber es ist letztendlich so. Bis dahin.
Ja, genau. Aber das ist genau das Ding, dass man es langsam nicht mehr unter Kontrolle hat. Und jetzt haben wir auch noch künstliche Intelligenz, die quasi am Fließband, ohne schlafen zu müssen, im ganz großen Maße ja auch alternative Fakten oder einfach
alternative Videos. Also wir werden das ja bald sehen. Also sozusagen, dass du eigentlich gar nichts mehr, also in absehbarer Zukunft wirst du erstmal allem misstrauen, wenn du nicht ganz doof bist. Also wenn du ein Video siehst,
Deepfakes.
Ne, dass einer was gesagt hat, dann glaubst du es erstmal nicht. Ne? Also mit Audio funktioniert das ja sowieso schon perfekt. Mit Videos wird das dann auch funktionieren. Dann können andere auch, also der Donald sagt dann immer Fake News, dann kann er sagen Fake Videos, ne, habe ich gar nicht gesagt, wenn ihm etwas nicht passt, was er gesagt hat.
Ja.
Also das kann ja alles da halt hingehen. Ich hatte kürzlich so ein Beispiel, da habe ich etwas gehört von Kennedy, der ja jetzt gerade gegen Joe Biden bei den Vorwahlen der Demokraten in den USA antreten möchte, da habe ich dann auch gedacht, das hat der doch nicht gesagt, so kann der doch gar nicht sein. Nee, hat er aber gesagt. Aber der erste Impuls war, dass ich schon gedacht habe, nein, das ist bestimmt ein Fake-Oto. Und dann also dann kriegt man aber mit, nein, das hat er tatsächlich gesagt vor Leuten. Also es war in dem Fall, dass es sehr auffällig wäre, dass Corona, dass die einzigen, die davon nicht betroffen wären, von Corona Chinesen und europäischstämmige Juden sind. Ne?
Oh, das hat er gesagt?
Das wird er nicht gesagt haben.
Ja.
Hat er gesagt, weil er auch das Hirn sich selbst gewaschen hat mit Verschwörungstheorien. Was ich damit nur sagen will, wir werden in ein paar Jahren, wird keiner mehr irgendwas glauben.
Ja.
Also weil durch die künstliche Intelligenz ja die abgewirkt deswegen, aber werden hinkommen. Also da hat ja auch der Google Chef, der für die künstliche Intelligenz bei Google verantwortlich war bis Frühjahr diesen Jahres, warnt ja vor vielen Sachen jetzt. Ja, toll, jetzt wo du den Job nicht mehr hast,
ja.
So warnen. Aber egal, aber das Erste, die erste Stufe ist genau das.
Ja, ja, genau. Und warum ich das jetzt ja hier direkt im Anschluss anspreche an auch dein Buch, glaubst du denn, die Demokratien sind so unter Druck? Also das sind sie bestimmt, aber auch in Gefahr, dass wir möglicherweise, also wir sehen ja eigentlich, dass Tür und Tor geöffnet werden für radikale Strömungen. Und wollen wir mal den Bogen spannen? Ich meine, schau dir die Wahlergebnisse der AfD an, die Wahlerfolge.
Ja, also sind ja erstmal... Sind das ja ein bisschen auch systemische Fragen? Also ich glaube, dass zum Beispiel dieses Wahlmännersystem in den USA sicherlich etwas schwieriger ist, leichter anfällig ist. Israel hat keine Verfassung. Ist es auch etwas anfälliger. Wir haben in Deutschland von den Alliierten ja ein System gekriegt mit 3 Millionen Checks and Balances, die höchstwahrscheinlich etwas schwieriger abzubauen sind, selbst für eine AfD-Regierung. Also denken wir uns mal vor, stellen wir uns mal vor, im Bund, Gott bewahr, absolute Mehrheit AfD, keine Koalition. Aber dann gibt es immer noch ein Verfassungsgericht, das müssten sie erstmal, wie man es in Israel probiert, wie man es in Polen macht, wie man es in Ungarn macht, auch erstmal kaputt hauen. Dann gibt es noch die 16 Bundesländer und einen Bundesrat. Also es ist, glaube ich, sehr viel aufwendiger, das zu machen. Und da sind wir eben noch lange nicht.
Ja, also höre ich raus, dass du dir da erstmal noch keine Gedanken machst mit dieser starken AfD?
Natürlich mache ich mir Sorgen.
Mhm.
Man muss auch immer gucken, wie beständig solche Parteien sind. Also in Dänemark war eine entsprechende Partei vor ein paar Jahren auch bei 21%, ist jetzt bei 2,7. In Spanien hat sich so eine Partei jetzt bei der letzten Wahl halbiert. Also als Element wird es da sein, wie viel Einfluss es am Ende die AfD wirklich jemals hinbekommen kann. Sie haben zwei Nachteile. Sie haben noch keine charismatische Figur. Also weder ein Schwiegersohn-Typ wie Sebastian Kurz, noch jemand, der wirklich authentisch den Menschen, und das kann Donald Trump, also der kann sie erstmal unterhalten und authentisch den Leuten irgendwie vermitteln, ich bin einer von euch, weil auf mich guckt man auch runter. Alice Weil ist jetzt nicht jemand, wo jemand ernsthaft denkt, Mensch, die ist ja genauso wie ich. Das heißt, da haben sie noch wirklich einen Nachteil. Kann sein, dass eine populärere, dass irgendwann eine andere Politikpartei ihnen den Rang abläuft, wo vielleicht wirklich ein charismatischer Parteichef, ich will nicht Führer sagen, da ist. Also da wird sicherlich, ja, also so lange werden die auch ein gewisses begrenztes Potenzial auch haben, dass über diese 20, 25, vielleicht im Osten 30% erstmal nicht rüberkommt. Und deswegen ist meine Befürchtung noch nicht ganz so groß, aber natürlich schon, also mit Begeisterung schaue ich es mir natürlich nicht an.
Also du hast das Gefühl, wir sind noch nicht in der absoluten Gefahr, dass das System kippen könnte, und hast das Gefühl, dass wir in Deutschland vielleicht durch die vielen Checks and Balances, also durch die Verteilung, Balancieren der Kräfte, vielleicht noch gesichert sind. Aber ich denke, man muss da ein Auge drauf haben. Gerade wenn man deinen Roman liest, sieht man ja auch, wie schnell es gehen kann und was für ein Schrecken ein Mensch dann erzeugen kann.
Ja. Und auch real ja jetzt Menschen schon Schrecken erzeugt wird.
Ja.
Also sozusagen, viele Menschen müssen da schon mit Angst leben in den Landstrichen, wo tatsächlich dann eben da auch schon ein signifikanter großer Teil da halt ist, wo Rassismus, Alltagsrassismus auch da ist.
Ja.
Also das ist, also das wollte ich jetzt gar nicht minimieren. Also der Schrecken, der jetzt schon da ist, ist schon groß genug.
Ja.
Es ging jetzt nur um die Frage sozusagen, kann dieses System von dieser Partei gekapert werden komplett? Mhm. Da ist sicherlich Amerika näher dran, wenn Donald Trump nochmal gewählt wird. Oder vielleicht der ein oder andere Republikaner auch, der die richtigen Lehren aus der ersten Amtszeit von Trump gezogen hat, und dass wir dann Situationen haben können, in Ungarn, Polen oder auch in Israel jetzt in die Richtung kommt. So, aber ich glaube, von diesen Situationen sind wir weit entfernt, da sind andere Länder näher dran.
Hm. Ja, David, jetzt haben wir da einen ganzen Exkurs gemacht in die heutige Politik. Aber wir haben vor allem über deinen wunderbaren Roman geschrieben, Solange wir leben, ist erschienen im Kindler Verlag, ist überall im Handel erwerbbar. Du bist auch auf Lesetournee gewesen oder bist es immer noch?
Ich habe noch ein paar Termine. Ich bin am Sonntag zum Beispiel, trete ich in der im Rahmen des Literaturfestivals in Hamburg in der St. Katharinenkirche um 19.30 Uhr auf.
Ah, schön.
Ob es da noch Karten gibt. Mhm. Ich werde auch am 7. Dezember in Osnabrück sein. Ich bin in Süddeutschland Ende Oktober und Anfang November in Bamberg, Nürnberg und in Frankfurt. Ja. Und dann werde ich noch einmal im Februar in Hildesheim sein zu diesem Buch. Und dann kommt ja auch irgendwann das nächste Buch. Also dann ist quasi mit Solange wir leben abgeschlossen.
Das Buch ist weiterhin im Handel erhältlich, im Kindler Verlag erschienen. Und der Vielschreiber David Safia hat schon das neue Buch auf dem Tisch und hat sich freundlicherweise für uns heute Zeit genommen. Und ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch und die Einblicke in die Hintergründe des Buches und auch natürlich in unsere politische Diskussion. Vielen Dank.
Ja, danke dir. Sehr nett von dir. Danke.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.